Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis.
Wenn man in China zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Leute bis heute noch auf dem Land, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Das gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Also das Denken in echten Kreisläufen fehlt uns völlig.
Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travelholics, der Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch und diesmal musste ich gar nicht so furchtbar weit reisen. Ich bin in Berlin im Hof des Hotels Amano, ganz nachhaltig mit dem Fahrrad angereist aus dem Büro und habe einen Gesprächspartner, auf den ich mich wirklich sehr freue. Das ist Professor Dr. Michael Baumgart. Hallo Michael.
Ja, hallo Roman.
Ja, wir haben uns kennengelernt bei den Innovationstagen vom Verband Internetreisevertrieb und dort hast du einen sehr spannenden Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit und der Cradle-to-Cradle-Geschichte. Ich weiß nicht, hast du die erfunden oder mitentwickelt? Vielleicht kannst du zwei, drei Sachen sagen.
Also Cradle-to-Cradle ist entstanden dadurch, dass nach der Basler Chemiekatastrophe 1986 die Schweizer Chemie sagte, wir wissen eigentlich nicht, wie es so weitergeht. Und dann wurde ich beauftragt von Leuten, mich um Nachhaltigkeit zu kümmern. Und ich sagte, Nachhaltigkeit ist langweilig, wenn ich dich frage, wie ist das Verhältnis zu deiner Lebensgefährtin oder Lebensgefährten, was sagst du dann nachhaltig? Dann sage ich herzliches Beileid, das ist ja gerade das Minimum. Also mir geht es ausschließlich darum, wie wir jetzt 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion und Innovation umsetzen können. Bei Cradle to Cradle handelt es sich um ein Denkkonzept, was die europäische Problemdenkweise mit der amerikanischen Handlungsintention verbindet, weil wir in Europa reden, machen immer Probleme, aber tun eigentlich dann nichts, mit der südlichen Lebensfreude, mit asiatischem Kreislaufdenken. Das heißt, ich habe da nichts erfunden, sondern ich habe eigentlich nur zusammengeschrieben, was ich zwei Jahre lang mal lernen konnte. Ich konnte drei Tage mit dem Dalai Lama reden, zum Beispiel mit Michail Gorbatschow, mit vielen anderen hochintelligenten Leuten, vor allem mit vielen Eingeborenen, also Naturvölkern, die mir halt gezeigt haben, wie man doch ein Verhältnis mit der Natur haben kann, was nicht darauf rausläuft, dass man sich jeden Tag dafür entschuldigt, dass man da ist, sondern dass man die Natur wirklich als Partner, als Lehrerin versteht und nicht als Mutter. Und daraus ist eben Cradle to Cradle entstanden. Das bedeutet, alle Produkte so zu sehen, dass man sie entweder kompostieren kann, also das, was verschleißt, was kaputt geht, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, Waschmittel werden so gemacht, dass sie die Biosphäre unterstützen, also nicht nur nicht giftig sind. Und alle Dinge, die nur genutzt werden, wie Waschmaschinen, wie Fernseher, gehen in die Technosphäre zurück. Es gibt also keinen Abfall, alles ist Nährstoff für die Biosphäre und die Technosphäre. Das geht also weit darüber hinaus, was man hier meint mit Abfallvermeidung, denn dann denkt man ja immer noch an einen Abfall. Das wäre so, wenn ich sagen würde, denkt nicht daran, wie Donald Trump ohne ein künstliches Haarteil aussieht, dann denkt genau hier daran. Also es geht darum, alles als Nährstoff zu begreifen. Das ist natürlich das Gegenteil von dem, was hier in Berlin zum Beispiel passiert. Berlin möchte klimaneutral sein 2050. Das ist eine sehr traurige Perspektive, denn man kann nur klimaneutral sein, wenn man nicht existiert.
Das ist interessant, weil Ursula von der Leyen wurde gestern zur EU-Kommissionsvorsitzenden gewählt und hat genau dieses Thema auch auf ihre Agenda geschrieben, Europa 2050 nachhaltig und klimaneutral zu machen. Ist das derselbe Irrtum?
Das ist altes Denken. Es ringt an der Religion. Die sagt, im Christentum, Judentum, Islam gleichermaßen, sagt die Religion, du bist böse, ja, und bei dir, Roman, mag es ja stimmen, und nur Gott kann dich erlösen. Also ich kann gar nicht gut sein, ich kann nur weniger schlecht sein und das Höchste ist neutral. Aber wenn Ursula von der Leyen nach Hause kommt zu ihren sieben Kindern und sagt, ich bin heute kinderneutral, dann werden die alle komisch gucken. Also das ist ja wohl das Allerletzte. Kein Baum ist klimaneutral. Wollen wir also dümmer als Bäume sein? Wollen wir nicht gut für unsere Kinder sein? Wollen wir nicht gut fürs Klima sein? Das heißt, wir sind da leider noch im westlichen Schuldmanagement drin und dieses Schuldmanagement macht dem Kunden natürlich ein schlechtes Gewissen. Also wenn ich in der Reisebranche sage, wir sind nachhaltig, dann sage ich dem Kunden, naja, wenn du zu Hause auf dem Balkon bleibst, das ist eigentlich das Beste. Man macht den Kunden eigentlich zum Feind und sagt, naja, besser kaufst du das gar nicht. Während ich sage, es geht nicht um Effizienz, es geht nicht darum, irgendetwas richtig zu machen, sondern erstmal zu fragen, was ist das Richtige. Also eben Effektivität. Und ansonsten macht man die falschen Dinge perfekt und dann sind sie perfekt falsch. Wir denken, es sei Umweltschutz, wenn wir ein bisschen weniger Schweinereien machen. Schützt die Umwelt, nutzt dein Handtuch nochmal oder fahr mit dem Fahrrad, ich bin nachhaltig zu dem Termin gekommen.
Okay.
Lauter so Dummheiten dazu. Das ist doch kein Schutz.
Das ist genau das, was ich immer merke, wenn ich mit Professoren spreche. Ich fühle mich sofort wieder als Student und denke, Gott, was habe ich wieder falsch gemacht? Prüfung nicht bestanden.
Es ist halt kein Schutz, wenn ich weniger zerstöre. In der Logik hat ein Land wie Polen die Umwelt viel besser geschützt als der Westen durch Ineffizienz. Die konnten die ganzen Feuchtgebiete nicht kaputt machen, weil sie das Geld nicht dazu hatten. Also darum ist erst die Frage, was ist das Richtige? Und ich schütze eben mein Kind ja auch nicht, wenn ich es nur 5-mal schlage anstatt 10-mal. Das heißt, oder meine Frau, wie auch immer. Also, das ist kein Schutz, das ist nur weniger kaputt machen. Und dafür sind wir viel zu viele Menschen auf der Welt. Man kann es eigentlich an ganz einfachen Dingen für jeden verstehen. Es gibt in der ganzen westlichen Welt kein Biosiegel, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe zurück dürfen. Kein Demeter, kein Bioland, kein Nature Progrès und wie sie alle heißen, erlauben mir, dass meine eigenen Fäkalien wieder eingesetzt werden. Dabei ist Phosphor viel seltener als Öl und ich muss jeden Tag 2 Gramm Phosphor aufnehmen, 2 Gramm Phosphor abgeben, sonst kann ich keine Zähne haben, keine Knochen haben, keine Energiespeicher im Körper. Das heißt, Phosphor ist viel kritischer als Öl. Ich könnte nur als Amorphe Molluske sozusagen durch die Weltmeere gleiten, so als Qualle oder so. Das heißt, in der Tat müssen wir den Phosphor zurückkriegen. So verliert auch Demeter Landbau bis zu 2 Tonnen Boden pro Hektar. Und ja, weil meine eigenen Nährstoffe nicht zurück dürfen. Wir denken, es sei nur Bio, wenn wir nicht dabei sind. Ich habe das erst begriffen, als ich in China 2 Jahre gearbeitet habe. Wenn man in China zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Leute bis heute noch auf dem Land, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Das gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Also das Denken in echten Kreisläufen fehlt uns völlig.
Ich war gerade auf dem Roskilde-Festival. Das ist ein Rockfestival, eines der ältesten in Europa und in Dänemark. Und dort gibt es eine Initiative P4Beer. Das heißt, der Urin der Festivalbesucher wird aufgefangen und wird den Bauern wieder zur Verfügung gestellt, um dort wieder Bier zu produzieren tatsächlich. Also erstmal Pflanzen, aus denen, also Gerste, Hopfen, Malz, aus denen dann wieder Bier entstehen soll. Das geht so in die Richtung, dieser Kreislauf, ist das richtig?
Ja, also ich meine, ich bin jetzt fast 30 Jahre damit unterwegs und ich hoffe ab und zu auch ein bisschen Auswirkungen zu haben. Ich bin ein bisschen Amazonas gezogen. In Manaus habe ich in einer TED-Konferenz einen Vortrag gehalten unter dem Titel Give Pee a Chance, sozusagen.
Es geht in die Richtung.
Ja, klar. Also nein, und ich meine, in Dänemark wird das natürlich viel schneller begriffen. In Deutschland meint man, das Umweltthema ist ein Moralthema und nicht nur wir Deutsche vergessen die Moral immer, wenn es uns gerade schlecht geht. Das heißt, leider ist es dann nie da, wenn man es wirklich braucht. Aber in Dänemark ist Cradle to Cradle in ganz vielen Bereichen umgesetzt, ob bei Lego oder Maersk zum Beispiel eine große Spedition, die 500 Containerschiffe jetzt nach Cradle to Cradle baut. Da setzt sich das viel schneller durch als in Deutschland, weil man hier in Deutschland halt vor allem mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und mit Moral und mit weniger schlecht und so ein bisschen Nazi-Vergangenheit wird gleich noch mitbewältigt sozusagen mit dem schlechten Gewissen, anstatt wirklich jetzt echte Innovation zu suchen.
Okay, jetzt sind wir jetzt unweit des Invalidenparks übrigens sitzen wir hier und da wird sich am Freitag wieder Greta vor etliche Schüler stellen. Und das hat mich zu der Frage verleitet, dieser Gedanke, ist die Nachhaltigkeitsoffensive der Jugend letztendlich so eine Art Revolution oder Popkultur? Oder wenn man das so sieht, wenn ich mich erinnere, das Hippietum, das kam in den 60ern als Antikriegsbewegung, dann kam der Punk als Antikonsumbewegung letztendlich. Haben wir jetzt tatsächlich so ein Stadium erreicht, dass das zur Popkultur wird?
Naja, eigentlich ist das Ganze eine Gemeinheit, also mit Greta und den anderen. Ich meine, ich war immer schon gegen Kinderarbeit und jetzt lassen wir die Kinder noch demonstrieren, nur weil wir selber zu blöde sind, was zu ändern. Und wenn ich dann so 10-jährige Kinder in Kopenhagen beim Kinderparlament auf der Bühne sehe, mit weinenden Augen und schreiend, was für eine Welt wir ihnen hinterlassen, dann habe ich da ein sehr schlechtes Gefühl, denn wir stehlen den Kindern ja die Zukunft und jetzt auch noch die Gegenwart mit dabei.
Weil sie demonstrieren gehen müssen.
Wir lassen demonstrieren sozusagen. Das ist eigentlich eine ziemliche Gemeinheit, weil wir wissen doch inzwischen lange, was wir zu tun hätten und tatsächlich leisten wir uns so eine Art Ökologismus, das heißt, wir tun so, als ob, so wie der Sozialismus nie sozial war, entsteht jetzt ein Ökologismus, der der Ökologie gar nicht dient, aber uns beschäftigt hält. Also die Sachen sind ja viel brisanter, auch als die Jugendlichen es begreifen. Wir nehmen 21% unserer landwirtschaftlichen Fläche in Europa für Biotreibstoffe und importieren die Fläche Frankreichs als Futtermittel. Ich meine, kranker geht es doch gar nicht. Das ist der Donald Trump, irgendwie der ehrlichere Lügner. Also ich kann Ihnen endlos Beispiele nehmen. Wir haben 3 Millionen Tonnen Palmöl aus Indonesien, wo 1 Hektar Regenwald 7000 Tonnen Kohlenstoff hat und 1 Hektar Palmölplantage hat 60 Tonnen Kohlenstoff. Und wir machen daraus Biotreibstoffe. Ich meine, da für dumm verkaufen können wir uns doch auch einfacher. Da nehmen wir lieber Donald Trump, der lügt uns ehrlich an, dann wissen wir, wo wir dran sind. Und die Jugendlichen demonstrieren im Augenblick, aber eigentlich ist es ja, und sie werden schon staatlich unterstützt. Also Angela Merkel sagt, das ist toll, dass sie demonstrieren. Ich meine, dass die Jugendlichen gar nicht merken, wie systematisch sie für dumm verkauft werden, ist schon irgendwie erstaunlich.
Das ist auch so ein Gedanke. Wird das letztendlich benutzt? Also ist es mehr Marketing als Konzept für viele Produkte? Weil nur als Beispiel, heute kam gerade in der Fachpresse der Touristik die Meldung, dass jetzt ein Startup an den Start gegangen ist, die bieten nachhaltige Kreuzfahrten an oder klimaneutrale Kreuzfahrten. Da habe ich mich sofort mit Bezug auf unseren Termin heute, auf diese Verabredung gefragt, wie kann man denn eine klimaneutrale Kreuzfahrt machen? Die machen nichts anderes, als dass sie aus ihrer Provision, die sie vom Kreuzfahrtveranstalter bekommen, von der Reederei, einen Teil wieder an MyClimate, an diese Stiftung oder an diese Organisation spenden. Das heißt, letztendlich ist es nur eine Marketingausgabe. Und der Kunde hat das Gefühl, er ist jetzt klimaneutral unterwegs. Es ist also tatsächlich ich nehme das Wort mal auf, vom Ökologismus, ist das tatsächlich ein Marketingkonzept geworden?
Ja, ich bin ja richtig dankbar so für den Klimawandel und den Treibhauseffekt, weil ich habe früher immer gedacht, meine Hitzewallungen liegen an meinen Wechseljahren. Nein, aber es ist der Klimawandel. Das ist doch gar nicht so schlecht. Also was ich damit meine ist, es ist schön, sich die CO2-Seite anzugucken. Also das auszugleichen zu wollen, das gefällt mir auch durchaus. Aber es ist ein Alibi. Wir haben zum Beispiel in Deutschland eine Kupferproduktion. Dort gibt es eine Kupferhütte in Hamburg, die verursacht 4-mal mehr Müll als das gesamte europäische Hausmüllaufkommen. Die Kupferrecyclingrate war noch nie so gering. Als ich ein Kind war, hatte ein Kupfererz 3,5%. Heute sind wir bei 0,1%. Er hat ein Kupfererz. Das heißt, in die Marslandschaften müssen wir nicht hinfliegen, wir müssen nur nach Chile gehen. Da sind zig Kilometer lang Halden von giftigsten Sonderabfällen aus unserer Kupferproduktion. Durch die immer effizientere Anwendung ist das Kupfer dann verloren, weil es immer im Baustall verdünnt wird. Das heißt, das CO2 werden wir zurückholen und wir werden das auch lösen. Ich habe gerade ein Projekt angefangen in Dubai, wo man einfach das Kohlendioxid aus der Atmosphäre ausfriert und den Wasserdampf auch und daraus Methanol herstellt für Brennstoffzellen. Aber das ist letztlich nur der kleinste Teil. Es ist viel wichtiger, eigentlich eher Landwirtschaft zu machen, die den Boden erhält. Wir bauen Mais an und verlieren damit zwischen 11 und 40 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Über die Hälfte von dem Kohlenstoff ist nicht irgendwie im Öl, sondern ist im Boden. Der Boden ist der Hauptkohlenstoffträger. Und wenn wir den Boden systematisch zerstören, wie wir es jetzt tun, dann können wir schön demonstrieren. Und ein bisschen ist es natürlich so skandinavische Doppelmoral da mit Greta sozusagen. Schweden betreibt immer noch Torfkraftwerke. Okay. Sollte mal hingehen und die endlich mal stoppen. Dagegen ist unsere Braunkohle direkt harmlos, in Anführungszeichen. Ist oder Finnland, so, Dutzende von Torfkraftwerken. Und was sagen die mir dann? Das ist doch erneuerbar. Ja? Weil es gibt ja immer wieder Torf in 100.000 Jahren. Oder in Kopenhagen macht ganz systematisch eine Müllverbrennung und sagt, das ist nachwachsend, weil es ja immer Müll gibt sozusagen. Also wenn man in Skandinavien ist, wenn es dunkel und kalt ist, dann muss man die Leute anlügen, betrügen, fälschen, weil sonst kommt man nicht durch den Winter. Und so haben die Wikinger schon von Anfang an funktioniert. Aber wenn es dunkel und kalt ist, dann ist der Fußabdruck immer zerstörerisch. Ja, also jeder Schritt, den ich mache, ist ein Schritt zu viel, weil der Boden damit zerstört wird. Das heißt, ich muss nicht das nördliche Sparen, Verzichten, Vermeiden als Basis nehmen. Ja, und wir übernehmen das sozusagen als Schuldmanagement hier und klopfen uns an die Brust. Sondern es geht eher um eine intelligente Verschwendung. Es gibt eine Kultur der Großzügigkeit. Weil schauen Sie sich einen Kirschbaum im Frühling an, der spart nicht, der vermeidet nicht, der reduziert nicht, der minimiert nicht. Aber alles, was er macht, ist nützlich. Für weniger schädlich sind wir zu viele. Im Tourismusbereich gibt es viel schönere Dinge. So ein Kreuzfahrtschiff verliert etwa 3000 Servietten am Tag.
Ja, das hast du erzählt in diesem Vortrag.
Ja, wenn die Serviette ins Wasser fällt, also ein Nassfestigkeitsstabilisator.
Die wird einfach über Bord geweht.
Ja, die wird halt weggeweht, etwa 3000. Und da kann niemand was dafür. Und man kann auch nicht immer Stoffservietten verwenden. Das heißt, aber die Servietten müssen so sein, dass sie innerhalb von Stunden sich abbauen. So bleibt ein halbes Jahr im Meer und das ist ein Plastikproblem. So wie ein Tempotaschentuch in Österreich auf 2000 Meter 8 Jahre mindestens liegen bleibt.
Ja. Tatsächlich.
Die Leute denken, oh, diese schönen weißen Blumen, aber es sind nur Tempotaschentücher. Irgendwann können wir die Gletscher in Österreich und in der Schweiz einfach durch Tempotaschentücher setzen. Sieht so ähnlich weiß aus dazu. Und da muss ich doch handeln. Also jetzt, das CO2-Problem werden wir lösen und müssen es auch lösen. Wir müssen das CO2 aktiv zurückholen, weil die Halbwertszeit in der Atmosphäre über 500 Jahre ist. Also das muss zurück. Und ich gebe mit meinen Studenten vor, wir werden im Jahr 2100 genau wieder die Konzentration an Kohlendioxid in der Atmosphäre haben, die wir 1900 haben. Weil der Kohlenstoff ist viel zu wertvoll. Wir müssen ihn zurückgewinnen und einsetzen. 95% aller Materialien, die uns umgeben, brauchen Kohlenstoff. Aber die Erdkruste hat nur 2,4% Kohlenstoff. Also wie kann man so dumm sein, die Atmosphäre und die Weltmeere zur Deponie zu machen für Kohlenstoff? Der Boden muss die Deponie für Kohlenstoff sein. Wir müssen den Boden zurückgewinnen und wieder aufbauen. Und das taucht bisher in der Diskussion ganz wenig auf. Und dann kommen die Leute und hängen sich an die Kreuzfahrtschiffe ran. Ja, also ich meine, das ist ja schön.
Sind es nicht so viele? Und
ja, nein, die Kreuzfahrtschiffe sind ja sogar durchaus ein Beispiel, wie man Dinge anders machen kann.
Die LNG zum Beispiel.
Ja, also hier kann ich ganz offen sagen, ich bin mit Frau Monika Griefahn verheiratet. Die hat früher Greenpeace groß gemacht, international auch. Ja, davon, sie hat dann als Umweltministerin in Niedersachsen 13 Verbrennungsanlagen gestoppt, die also über 5 Milliarden, sie hat die mit hohen Schadenersatzforderungen, ich habe selber natürlich die dann auch gegen mich dann gehabt, bis zu 100 Millionen von D-Mark gegen Schadenersatz, weil sie einfach die Genehmigungen verzögert hat. Der Atomausstieg wäre ohne Monika Griefahn gar nicht möglich gewesen. Und dann sagt sie, jetzt mische ich mich ein, weil wenn wir einen Erdgasantrieb für Schiffe kriegen, dann können alle Schiffe dann auch umgestellt werden und alle Antriebe auch. Und dann können wir das Erdgas aus Wasser, also aus dem Wind und dem Kohlendioxid herstellen. Und dann kann man diesen Kreislauf wirklich schließen. Und sie hat wirklich erreicht, und die ist wirklich die maßgebende Person, ohne mit ihr irgendwie da besonders zu schmeicheln, die das erste Kreuzfahrtschiff geschafft hat, was mit Erdgas angetrieben wird. Und das Erdgas kann man, wie gesagt, auf Dauer erneuerbar machen. Das wird gelöst werden. Und dadurch, dass diese kleinen paar hundert, also es gibt, glaube ich, 100 neuen Kreuzfahrtschiffe von einer Linie und insgesamt 300 auf der Welt. Das ist nur ein Bruchteil eines Prozent sozusagen. Aber jetzt wird es Standard für alle Schiffe. Ja. Und die Schiffe tragen zu erheblichen Teilen für Schwefeldioxid und Ruß und sonstigen Belastungen bei. In Hamburg fast die Hälfte der gesamten Luftbelastung geht auf die Schiffe zurück. Also man kann die Dinge schon ändern, man muss sie bloß anpacken und nicht an Kinder delegieren und sagen, jetzt Kinder, demonstriert jetzt noch bitte für uns noch dazu. Okay. Das ist Kinderarbeit.
Ja. Ja. Also du kannst natürlich deiner Frau schmeicheln, weil es ja deine Frau,
das ist nicht
ja
schmeicheln.
Super. Nein, das ist ja auch eine super Idee.
Ich gebe ihr nur den Kredit, den sie wirklich dafür
hat. Naja, absolut. Ja. Aber jetzt, wenn du selbst sagst, Kreuzfahrt, das ist jetzt gar nicht so relevant für den kompletten touristischen Markt. Was ist zum Thema Flugscham, zum Thema, das ist ja auch so eine Geschichte, ne? Das schlechte Gewissen, mit dem die Passagiere einsteigen. Ich denke ja manchmal, wenn ich das Klischee vom Pauschaltouristen nehme, also nur nur ein Klischee, ich will ja keinen angehen, ne? Wenn ich das nehme, würde ich denken, der produziert auf seinem eigenen Balkon mit seinen Bierdosen und Pizzakartons mehr Müll als irgendwo bei einer Wanderung im Torres del Paine Nationalpark.
Nein, ich will das gar nicht vergleichen, ja. weil das ist doch eine beckmesserisch gegen das andere, weniger schlecht abgeben. Nein, wir brauchen völlig andere Systeme. Wir brauchen Dinge, die nützlich sind, nicht weniger schädlich. Dann freue ich mich doch über jedes Kilo an Material, was von einem Kirschbaum weggeht, weil es dann wieder andere Lebewesen unterstützt, wenn wir das lernen. Davon. Also ich meine, wir machen jetzt, aber es steht ja schon in der Bibel dazu, diese Forderung dazu, Schwerter zu Flugscham steht doch dort oder sowas oder so ähnlich.
Ja, gleich. Das heißt, kommen aus dem Osten, da war das sogar ein Aufnäher.
Ja, genau. Ja, also so die Schwerter gehen jetzt zu Flugscham über, das ist auch nicht schlecht. Aber man kann schon einiges tun. Wenn man zum Beispiel eine Abführtablette nimmt und vorher ins Flugzeug steigt, dann kann man 5 Tonnen Kerosin sparen. Nur von der 747 von Frankfurt nach New York. Und wenn die Leute nackt fliegen würden, dann würden sie noch 2 Tonnen mehr Kerosin sparen.
Das heißt, diese Serviceumstellung, dass es keine Verpflegung an Bord mehr gibt, ist eine super Sache?
Ja, natürlich. Man müsste ja den Leuten vorher ein Abführmittel geben, dann könnte man die Toiletten einsparen und dann noch mehr Leute transportieren.
Das sind doch durchaus Reisekonzepte.
Also es gibt ohne weiteres, ja. Und da die Leute zum Shoppen hinfliegen, können sie ja dann nackt hinfliegen und angezogen wieder zurück. Da gibt es ja eine gute DDR-Tradition mit der Nacktkultur. Die könnte man ja dafür wirklich wieder aufleben lassen.
Und es gab tatsächlich mal einen Veranstalter, der einen Nacktflug angeboten hat. Aus Marketinggründen würde ich sagen.
Ja, klar. Ich meine, aber es gibt ja in Berlin noch nicht mal einen Flughafen, dass man nicht mal ein Nacktflugverbot irgendwie umsetzen könnte, sozusagen.
Das ist auch wahr.
Also, mir geht es jetzt darum, wirklich Dinge nochmal neu zu machen. Und zu sagen, wir schauen an, wie 10 Milliarden Menschen menschenwürdig leben können. Und da ist ein Kreuzfahrtschiff natürlich schon eine tolle Möglichkeit, weil ich ja so einen Mikrokosmos zusammen habe. Wo ich dann Dinge völlig neu ausprobieren kann. Also zum Beispiel, wenn man Rindfleisch isst, sagen die Leute immer, oh ja, die Wasser- und Energieverbrauchgeschichte. Nein, das ist einfach das ungesündeste Eiweiß. Wenn ich Rindfleisch esse, nehme ich nicht mal 20% des Eiweißes auf. Wenn ich aber Algen esse, dann nehme ich über 80% des Eiweißes auf. Und ich kann auf einem Hektar Fassade in Berlin so viel anbauen wie auf 80 Hektar Mais. Das heißt, wenn ich Pilze einsetze, Bakterienkulturen, dann frage ich, was ist richtiges und gesundes Essen und nicht einfach, wie kann ich etwas weniger schädlich sein. Dafür sind wir zu viele für weniger schädlich. Wir müssen lernen, nützlich zu sein. Und dann ist ein Kreuzfahrtschiff natürlich eine ideale Innovationsplattform. Ich kann alle Dinge ausprobieren dort, weil ich ja den gesamten Stoffstrom ja bestimmen kann. Und dann können alle Nährstoffe wieder zurück in Kreisläufe. Und da hat das Kreuzfahrtschiff viele Möglichkeiten. Zum Beispiel auch Möbel. Niemand braucht ein Sitzmöbel. Ich brauche doch nur gesundes Sitzen. Ja, niemand braucht eine Solaranlage. Ich brauche doch nur Licht einfangen. Alle die Dinge können auf dem Kreuzfahrtschiff mal ausprobiert werden. Darum ist das wirklich eine Möglichkeit zu zeigen, wie die Zukunft aussieht und nicht nur ein bisschen CO2 auszugleichen.
Nun ist Kreuzfahrten ja nur 3% des touristischen Marktes in Deutschland ungefähr gewesen im letzten Jahr. Wenn wir jetzt Flugreisen, Autoanreisen und so weiter anschauen oder andersrum gefragt, dieser Podcast wurde ja sehr viel von Reisebüros gehört. Ich bekomme auch eine ganze Menge Feedback von den Mitarbeitern und so weiter. Wenn die in dieser Diskussion sind, was sind gute, stichhaltige Argumente für Ihre Kunden? Was sind Tipps für Ihre Kunden? Was sind Argumentationshilfen für Reisebüros? Was könnten die Ihren Kunden sagen, um einmal dieses Thema Flugscham so ein bisschen zu behandeln, aber natürlich auch diese ganzen Ökologismus-Thematik ein bisschen aufzugreifen?
Ja, ich glaube, das Beste ist, wenn die Reisebüros mit Innovation selber vorangehen. Also zum Beispiel gibt es immer noch wahnsinnig viele Druckerzeugnisse, Broschüren etc. Wir können jetzt Papier so machen, dass es perfekt kompostierbar ist. Oder wir können völlig neue Reiseformate anbieten. Also man könnte zum Beispiel entlang der Kette, wie Schokolade hergestellt wird, Tourismus machen. Dann könnte man es mit echter Partnerschaft haben. Dann könnte man in der Türkei zum Beispiel Frauen auf dem Land unterstützen, die die Haselnüsse nicht mehr ernten können. Und dann würde man wirklich von türkischer Kultur was lernen und sich nicht freuen, die Gastfreundschaft und die Leute dann auszunehmen dort und zu sagen, wie toll das sei. Nein, man könnte wirklich echt partnerschaftlich mit umgehen. Also ich glaube, es braucht neue Reiseformate zum einen, zum anderen aber braucht es auch einen klaren Plan. Und zu sagen, bis 2030 sollen alle Reisen Cradle to Cradle sein. Dann ist, je mehr ich reise, umso besser, weil ich helfe, dem Unternehmen profitabel zu sein, sich schneller umzustellen. Also nicht vermeiden, sparen, verzichten, bleibt bitte zu Hause, dann verdienen die Unternehmen ja gar nicht das, was sie brauchen. Aber es bezieht sich auf die Hotelbranche zum Beispiel. Wenn ich sage, ich möchte Hotels haben, in denen die Luft besser ist als draußen, ja, wenn ich die buche. Oder weil im Moment ist die Luftqualität im Gebäude etwa 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Wenn ich also sagen würde, ich
das
nehme
die ganzen Fahrverbote in Berlin und Tempo 30, Blödsinn.
Ja, nee, ich habe gerade die Kindergärten Lüneburgs untersucht. Wenn die Kindergärten draußen wären, müssten sie alle geschlossen werden, weil die Feinstaubwerte viel höher sind als in Stuttgart in Innenräumen. Ne? Und das ist natürlich unsinnig. Laserdrucker für die Beschäftigten müssen unbedingt raus verschwinden. Ich habe gerade eine Obduktion von jemandem mitgemacht, der Homeoffice gemacht hat und den ganzen Staub von den Laserdruckern eingeatmet hat. Und das ganze Zwerchfell war tiefschwarz.
Der ist aber nicht daran gestorben.
Doch, der ist daran gestorben, dass er letztlich natürlich die Zellen alle verkalkt sind. Davon, weil er direkt, also jede Seite 2 Milliarden ausgedruckt, 2 Milliarden Feinstaubteile. Davon 44 Jahre ist er nur alt geworden, der Mensch. Ja. Mhm. Und Und das heißt, es gibt jede Menge Innovationsdinge. Alle Büroeinrichtungen, Dinge, die man hat, einfach nur als Dienstleistungen zu begreifen. Ja, und Schweizer Hersteller zum Beispiel verkauft jetzt keine Schreibtischstühle mehr, sondern 10 Jahre gesunde Sitzen. Genau nach 10 Jahren bekommt man 25% des Kaufpreises zurück, was man natürlich auf den neuen Schreibtischstuhl wieder anrechnen kann. Oder Fußbodenverpackungsversicherungen. Ich untersuche Baustoffe zum Beispiel nochmal bei den Hotels. Wenn man sagt, unser Hotel ist für Muttermilch geeignet, ich untersuche seit 31 Jahren Muttermilchproben, es gibt keine einzige Probe, die ich als Trinkmilch verkaufen könnte.
Weil die kontaminiert ist.
Ja, weil
aber das hat
sich
einen Grund.
Anreichert. Ja, es reichert sich die Klebstoffe oder Weichmacher, Additive, Hilfsstoffe, Lösungsmittel, Pestizide reichern sich alle in Muttermilch an. Es ist für die Mutter eine wunderbare Entgiftung, sein Baby zu stillen. Davon für Männer gibt es nichts Vergleichbares. Ich rate immer zu 3 Kindern, weil man mit jedem Baby ein Drittel der Schadstoffe aus dem Körper bekommt dabei. Aber auch für das Baby ist es durchaus besser bis zum 9. Monat maximal, weil so lange funktionieren die Leber und die Nieren nicht. Darum als jedes Nestle Milchpulver ist es immer noch viel besser, eben ein Baby zu stillen. Aber nicht länger als 9 Monate, dann ist es wirklich Chemical Harassment. Okay. Also chemische Belästigung, so wie sexuelle Belästigung auch nicht unbedingt wünschenswert ist. Wenn ich sage, das Hotel ist für Muttermilch geeignet, dann ändere ich viel mehr, als wenn ich nur ein bisschen CO2 einspare. Sonst werden die Gebäude gasdicht gemacht davon, und um Energie zu sparen. Und dabei ist die Luft im Gebäude so schlecht. Also als erstes gutes Luft und dann Energie einsparen. Die Reihenfolge muss zuerst sein, was ist das Richtige und nicht, wie mache ich es richtig. Ja? Sonst optimieren wir die falschen Dinge. Und an der Stelle können die Reisebüros einfach Innovationspartner sein.
Ich nehme das nochmal auf mit den Reisebüros. Also
es gibt so ganz viele, viele Dinge, was die Reisebüros machen können, halt in ihrer ganzen direkten Kommunikation mit den Kunden. Aber es fängt, wie gesagt, bei ganz einfachen Dingen an, wie die Kaffeemaschine, die man im Büro stehen hat, wo man sagt, ich kaufe die nicht mehr, sondern ich kaufe nur eben 20.000 Tassen Kaffee. Dann kann der Hersteller viel bessere Materialien einsetzen. Also an jeder Stelle, wenn man Cradle to Cradle, gibt ganz viele Filme im Internet auch dazu. Jetzt setzt es sich durch. Es gibt Modellgemeinden, so wie Straubenhardt bei Pforzheim zum Beispiel, ja, wo ein Bürgermeister sagt, ich mache das anders. So können diese Reisebüros einfach Innovationsagenturen sein. Gerade deshalb, weil sie nicht unbedingt täglich sich um den Kunden bemühen müssen.
Die haben ja letztendlich auch die Möglichkeit, weil sie tatsächlich im Empfehlungsbereich auch den Kunden die Produkte ja vorleben oder aussuchen können, einfach Produkte auszuwählen, die diese Kriterien diesen Kriterien entsprechen. Verzicht auf Broschüren finde ich super.
Nein, gar nicht Verzicht auf Broschüren.
Naja, aber wo
eine Reduktion? Ganz viele Broschüren, nein, das ist ja wieder so Sparen, Verzichten, Vermeiden, schlechtes Gewissen. Gar nicht, nein. Als man den Buchdruck erfunden hat, hat man verwendet, was irgendwie funktioniert. Blei, weil es weiß war, Chrom, weil es gelb war, Mangan, weil es grün war, Kobalt, weil es blau war. Vor 30 Jahren hat ein IKEA-Katalog noch 90 giftige Stoffe drin, die eine Kompostierung oder Verbrennung von Papier ausschließen. Heute hat er durch Arbeitsschutz, durch Gesetzgebung, durch Gewerkschaften nur noch 50 giftige Stoffe drin. Aber wo ist der Unterschied, ob ich 50 Mal erschossen werde oder 90 Mal? Wir können jetzt Druckerzeugnisse machen, die perfekt kompostierbar sind. Die Branche kann sagen, jetzt kann ich das Papier nehmen, kann es kompostieren, kann es in Pellets machen, kann damit heizen. Es ist kein Sondermüll mehr. Was sonst passiert, ist, dass diese Druckunterlagen in Asien gedruckt werden. Da sind wieder 90 giftige Stoffe drin und die Leute machen damit Recycling hier, weil die werden eingeflogen, sind billiger davon. Und dann ist in einer Pizza, es wird so viel Dreck an das Essen abgegeben, an die Pizza. Also
durch den Pizzakarton.
Ja, wie ein Drittel einer Visitenkarte. Wir nennen das dann Kreislaufwirtschaft, wenn man die Schlemme aus der Altpapieraufbereitung in die Kartons gibt. Das ist irgendwie völlig
verwirrt. Das ist ja Recycling-Mord.
Ja, es ist geradezu lustig. Also ihr habt natürlich, geht es mir darum, es überhaupt nicht mehr als Moralherausforderung zu sehen, sondern allein als Innovationschance. Weil wir haben ehrlicherweise praktisch in allen Bereichen in Europa die Innovationen verpasst. Davon aus ganz unterschiedlichen Gründen, ob Gentechnik, Nanotechnik, Elektronik, sonst wo, wir sind Digitalisierung etwa 15 Jahre hinter der führenden Weltspitze hinterher. Aber wir wissen durch diese ganze Weltuntergangsdiskussion besser als irgendjemand sonst, wie man Dinge machen kann, dass sie gesund sind und gut für die Umwelt. Und das sollten wir machen. Also direkt sagen, die Reisebüros sind Innovationsplattformen. Sagen, wir bevorzugen Cradle-to-Cradle-Produkte, das ist gemeinnützig, das gibt es inzwischen über 11.000 Produkte. Und natürlich muss das jemand öfters gehört haben. Manchmal ist es dann mehr Knödel-to-Knödel oder sowas oder Spaghetti-to-Spaghetti, wie auch immer. Das macht doch nichts. Als in der französischen Revolution sind die Leute auf die Guillotine geendet und war trotzdem eine gute Revolution. Situation sozusagen insgesamt. Das heißt, das Ziel ist, bis 2040 wird alles Cradle-to-Cradle sein. Und wenn wir sehen, wie schnell sich das jetzt umsetzt, bin ich ganz optimistisch. Und da ist die Branche natürlich ein idealer Katalysator. Die Reisebüros sind der Schlüssel dafür, weil die Leute in Ruhe, in Gedanken sich die Dinge angucken können. Vielleicht empfehle ich mal ein Cradle-to-Cradle-Video sozusagen mit dabei, dass sie endlich von ihrem blöden CO2 wegkommen dazu, weil das ist letztlich das kleinste und letztlich das geringste Problem.
Zum Thema Video bringt mich dazu, dass ich noch einen ganz kurzen Werbeblock für unsere Plattform XPTV einstreue. Wir haben im letzten Jahr im Prinzip eine Video-Streaming-Plattform für die touristische Industrie aufgebaut, wo man sich über Produkte, Destinationen, Hotels und so weiter informieren kann als Reisebüro, sowohl für den Kunden, aber als auch für den Mitarbeiter, um sich ein bisschen aufzuschlauen, damit sie können aus finanziellen Gründen weniger reisen sehr oft. Es gibt weniger Inforeisen von Veranstaltern. Ich werde dort einfach, wenn du mir vielleicht ein paar Links schickst zu Cradle-to-Cradle-Videos, einfach auf dem XPTV-Kanal auch entsprechende Cradle-to-Cradle-Videos darstellen.
Ja, das sind viele. Ja, es gibt auch für alle Leute einen Cradle-to-Cradle-Verein e.V. dazu, wo schon über 1000 junge Leute mit dabei sind. Der hat einen Sitz hier in Berlin. Und wenn ich jetzt nun bei dir da bin, Roman, habe ich gesagt, dann gucke ich bei denen auch mal vorbei, weil die machen gerade ein neues Büro, in dem über 30 tolle Cradle-to-Cradle-Innovationen umgesetzt sind. Also in den ganzen Ausstattungsgeschichten ist dort Cradle-to-Cradle überall zu sehen und wird von der hiesigen Bausenatorin Frau Lomscher eröffnet auch dabei. Also das wird inzwischen doch Mainstream. Es dauert, also ich hatte als Student ein Mobiltelefon, das hat 16 Kilo gewogen, das andere hat 18 Kilo gewogen und das hat zwischen der Erfindung des Mobiltelefons und der Verfügbarkeit über 65 Jahre gedauert. Inzwischen sind wir wahnsinnig schnell. Ich habe nicht gedacht, dass ich das persönlich erleben werde, dass sich das umsetzt. Und die Reisebranche ist natürlich der ideale Platz in kleiner Eigenwerbung. Es gibt auch ein Buch, Cradle to Cradle, als Taschenbuch, was man gut in den Ferien natürlich lesen kann.
Ich werde den Link definitiv in die Show packen. Jeder
Reiseveranstalter einfach statt diesem Kompensierung Schuldmanagement jedem, der eine Reise bucht, ein Buch Cradle to Cradle dazu packt, würde ich gucken, dass es zum halben Preis verfügbar wird davon und wird es gerne auch mitsubventionieren, damit es wirklich für alle verfügbar wird.
Ja, ich werde auf jeden Fall den Link zu diesem Buch, wo man es beziehen kann, in die Shownotes packen, dass die Leute, die das hier hören, das bestellen können und sich über den Sommer mit diesem Thema beschäftigen können. Den Verein kann man sicher auch unterstützen, den Berliner Cradle to Cradle Verein.
Wir machen dabei auch.
Das werden wir auf jeden Fall tun. Auch da werde ich den Link in die Shownotes packen. Das ist eine großartige Geschichte, denn mir ist aufgefallen, wir haben uns kennengelernt bei den Startup-Tagen in Berlin. Ne? Das ist ganz spannend. Und Startups sind in aller Munde und überall wird geschaut, Gründer, Gründer. Und da gibt es Unmengen an Geldern. Ich habe heute gelesen von einem Startup, die machen Pfannen und zwar auch setzen die auf das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, du kaufst eine Pfanne und du kriegst die, wenn die dann abgenutzt ist, kannst du die einschicken, zahlst ein bisschen Geld und dann wird die wieder beschichtet. Und das fand ich ja erstmal großartig und dachte, ja, das ist ja wieder, also, die kriegen wieder eine riesige Finanzierung.
Ach Quatsch, da ist mir jeder Kinderschänder lieber.
Absolut, weil dann im Lebenszeit steht, die produzieren in China.
Die Beschichtungen esse ich doch mit dabei. Ja. Und ich meine, das ist doch eine Gemeinschaft. Dann esse ich mit jedem Steak oder mit jedem Spiegelei esse ich die Beschichtung mit. Nein, es muss von vornherein so sein, dass man eine Pfannenversicherung kauft. Dann kann der Hersteller das beste Material nehmen. Jetzt haut er immer noch den billigsten Dreck rein. Das heißt, wir haben jetzt mit WMF besprochen zum Beispiel, dass jemand einfach 10 Jahre eine gesunde Pfanne hat, wo das der Abrieb davon aus Eisen, aus Magnesium, aus Zink besteht, also aus Spurenelementen. Das heißt, ich kann die schönste und beste Pfanne machen, weil ich ja nur eine Versicherung brauche und kaufe dazu. Und da können natürlich Großküchen fangen damit jetzt auch an, weil sie satt sind. Ja, die Sterneköche Sarah Wiener hat es satt. Die Leute, die macht übrigens bei Cradle Cradle im Beirat auch mit.
Oh, ist hier um die Ecke.
Davon, ja, man hat einfach die Leute zu vergiften mit giftigen Pfannen. Aber wir sind immer noch auf der Ebene dieser Gebrüder Freitag zum Beispiel, die einen alten LKW-Plan nehmen und daraus wirklich Schultaschen herstellen. Und Da treffe ich Herrn Habeck hier, gerade im Bahnhof hier, und dann läuft er mit einer Breifreitag-Tasche durch die Gegend. Ich habe 1984 für die Grünen einen Antrag geschrieben, die PVC-Weichmacher zu verbieten, weil sie unfruchtbar machen. Ich habe das veröffentlicht davon, habe gezeigt, dass sie hormonell wirken davon. Und dann läuft er mit dieser Tasche rum, da sind die giftigsten Weichmacher drin. Und dann werden diese Dinge an Kinder verkauft dazu. Da ist mir jede ehrliche Kinderschänder irgendwie lieber, dann weiß ich immerhin, dass ich mein Kind davor schützen kann. So kommen diese Taschen dann in die Kinderzimmer und die Weichmacher werden eingeatmet. Die Fruchtbarkeit der jungen Männer hat sich in den letzten 30 Jahren in Deutschland halbiert. Fast 20% der jungen Männer sind gerade praktisch schon steril. Man kann natürlich mit Reproduktionsmedizin und Samenspenden sicher einiges machen. Über 20% der jungen Frauen haben Schilddrüsenerkrankungen. Wenn nur die Branche sagen würde, wir nehmen nichts, was PVC drin hat, dann würde das ein Signal setzen für alles andere. Das sind viele Verpackungen mit PVC beschichtet. Das PVC hat die gleiche Dichte wie PET, obwohl es nur 3% der Verpackungen ausmacht, vergiftet es damit den gesamten Recyclingstrom. Also die Branche kann viele Initiativen machen, die die Leute vor allem inspirieren. Urlaub ist vor allem dafür da, Leute zu inspirieren, sie zu unterhalten, ihnen Freude zu machen, die Menschen zu feiern, also den menschlichen Fußabdruck zu feiern und daraus ein Feuchtgebiet zu machen. Darum können wir eigentlich auch wenig von Greta lernen, weil natürlich, wenn es dunkel und kalt ist, dann muss ich sparen, vermeiden, verzichten, reduzieren, sonst komme ich nicht durch den Winter. Und ich muss mir Doppelmoral erlauben. Und ich meine, ein Land wie Schweden, das Atomkraftwerke macht, wo es nur die Frage der Zeit ist, wann sie in die Luft fliegen, dann als Weltverbesserer durch die Gegend zu schicken, das ist eine ziemlich drastische Form des Protestantismus. Also wo ich halt im Prinzip gesehen, auch über den Katholiken, die wissen genau, was Sünde ist und die Vatikansbank begeht deshalb die schlimmsten Verbrechen. Nein, also mir geht es eher um eine südliche Kultur der Lebensfreude. Ich habe eine Eiscreme-Verpackung zum Beispiel entwickelt, die ist bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit. Wir sagen immer, ach, die im Süden haben kein Umweltbewusstsein. Was für ein Quatsch, wir haben die falschen Verpackungen. Diese Eiscreme-Verpackung baut sich ab innerhalb von 2 Stunden. Und dann enthält sie Samen von seltenen Blumen, sodass ich durch das Wegwerfen zur Artenvielfalt beitrage.
Also ich mache eine Wiese?
Und ja, ist eine Art von Revierverhalten. Ja. Also ich sage, ja, ich bin da und ich bin wichtig, aber mit den richtigen Verpackungen, nicht mit dummem Styropor oder solchem Zeug davon, weil ich damit natürlich die Gegend vergifte und verschandle. Also das Wegwerfen ist eigentlich ein lustvoller Vorgang. Nur in Schweden muss ich auch eine Bananenschale einsammeln, weil sie 30 Jahre rumliegen bleibt.
Zu dunkel und zu kalt. Klar, kann nicht verordnen.
Aber das ist kein globales Modell. Also die Natur lebt von Großzügigkeit, von Verschwenderung. Und letztlich ist Urlaub nichts anderes als die Manifestierung der Großzügigkeit. Wir arbeiten und können uns großzügig Zeit freinehmen. Und das möchte ich mit erreichen. Und dann, wenn die Branche dafür Katalysator ist, wenn ich den Menschen angucke und sage, Roman, schön, dass du da bist und nicht kannst du 20% weniger Schwein sein, ja, dann schaffen wir eine Kultur der Großzügigkeit, die dazu führt, auch auf der Welt, dass selbst die Ärmsten der Armen immer großzügig und freundlich sind, wenn sie gemocht sind, wenn sie geschätzt sind. Wenn sie Angst haben, dann werden Menschen immer raffgierig und feindselig in jeder Kultur. Dann kommen sie immer drauf, kann ich noch 10 Euro billiger kriegen und kann ich hier nochmal eine Reklamation machen. Das, was ich vorschlage, ist eine Kultur der Großzügigkeit, die dazu führt, dass die Kunden verstehen, dass der Reiseveranstalter der Freund ist und nicht jemand, den man bis aufs Letzte sozusagen noch quetschen muss, dass doch der letzte Profit dabei noch irgendwie wegkommt dabei. Nein, ich brauche, wenn ich ein Reisebüro betreibe, dann brauche ich etwa auch 10-15% an Profit, denn sonst kann ich ja gar nichts Neues machen. Ich muss ja auch mal hinfahren und schauen, wie es da wirklich aussieht. Und sonst mache ich dort blinde Empfehlungen davon und dann sind alle die Opfer davon. Und das kann es eigentlich nicht sein. Also eine Kultur der Großzügigkeit, der Freundlichkeit und das mit Urlaub verbinden, dann kommt der Urlaub auch zurück in den Alltag. Und dann kann ich nämlich Produkte mitgeben. Warum machen die Reiseveranstalter nicht einfache Dinge, die sie mitgeben? Zum Beispiel ein paar Zahnbürsten, wo ich weiß, wenn ich in Malaysia bin, die wird dort nie in eine Müllkippe kommen, noch nicht mal, und wird immer rumliegen sozusagen. Ja. Oder Windeln zum Beispiel. Ja. Wir haben jetzt perfekt biologisch abbaubare Windeln. Wenn Sie sagen, ja, in Indonesien das dritthäufigste am Strand, in Bali sind Babywindeln, weil die Mittelschicht dort von uns lernt und dann die Kinder am Strand wickelt, ein Baby braucht 5000 Windeln. Wenn der Reiseveranstalter einfach einen Pack an biologisch abbaubaren Windeln mitgeben würde, dann kann ich dort Kompost machen. Mit denen, die gibt es inzwischen. Ich habe 1992 ein Büro in New York eröffnet von meinem Forschungsinstitut. War geschrieben auf biologisch abbaubaren Windeln. Ja. Ja, und das war brechend voll, weil es eine Sensation war, weil damals hatten wir das erfunden. Jetzt gibt es das, jetzt seit über 25 Jahren. bitte handel doch endlich und lass nicht diese armen Kinder da demonstrieren davon. Die Reisebüros können das ideal, einfach so ein Pack an biologisch abbaubaren Windeln mitzugeben, dann lernt man, wie die Zukunft aussehen kann. Und anstatt dass ich dann Müllverbrennungsanlagen exportiere, davon für Müll, der gar nicht brennt. Also Innovationen können von hier kommen und die Reisebüros können der Träger für die Innovation sein.
Dann höre ich das schon, jetzt werden die anrufen und sagen, wo kann ich denn diese Windeln beziehen?
Ach, die sollen sich einfach melden. Sozusagen, ja. Die können, das Klogen könnte sein, reif für die Windel sozusagen. Und,
ja,
ja, in jedem Fall. Also die können in jedem Fall helfen, aber man findet sie auch im Internet. Es gibt dänische Windel, G-Diapers zum Beispiel, die sind als Cradle-to-Cradle auch zertifiziert. Wobei, wie gesagt, die Zertifizierung halte ich nicht viel davon. Wirklich, das ist eigentlich nur eine Notmaßnahme aus Marketinggründen. Eigentlich könnte Tourismus so transparent sein, dass man sich alle Zertifizierungen sparen kann, weil ich entlang der Produktlinie eines Produktes sozusagen mir die Dinge anschauen kann. Und dann schreibe ich meine Berichte. Sag, wird denn die Fahrradreifen in Indonesien wirklich so hergestellt, wie der deutsche Hersteller sagt? Ja? Und werden die Kleider in Bangladesch wirklich so hergestellt, dass das Abwasser, was wir jetzt gemacht haben, direkt zur Bewässerung verwendet werden kann, keine Kläranlagen mehr braucht, dass die Leute wirklich in Badelatschen rumlaufen können? Sind die Badelatschen, die biologisch abbaubar sind, wirklich abbaubar? Ich teste die gleich mal auf meinem Balkon, mal fürs nächste Mal sehe ich das hier. Also alles das kann über das Internet verifiziert werden. Und darum ist ein internetbasierter Reisehandel natürlich die ideale Innovationsplattform für alle diese Dinge. Und wie gesagt, es gibt jetzt T-Shirts, die perfekt kompostierbar sind. Damit haben wir die Blaupause hier geschaffen in Europa. Und jetzt können wir das in Asien umsetzen. Und von diesen T-Shirts wurden in der ersten Woche über 800.000 schon verkauft. Und dann kann man den Leuten dort helfen, denn vergiften sie sich nicht bei der Herstellung von T-Shirts und werden nicht krank über die giftigen Lederchemikalien. Man kann jetzt mit Olivenblättern zum Beispiel Ledergerben davon, das sind wunderbar. Hier mein Gelbbeutel zum Beispiel ist ein völlig stabiles, wunderbares, tolles Leder davon und ist genauso stabil wie anderes. Und da sind nicht 40 Gramm Chrom drin. Davon wie sonst in einem Kilogramm Leder. Also die Innovation fängt jetzt an, setzt sich um. Aber es fängt damit an, dass die Leute nicht immer so wie das Kaninchen auf die Schlange auf ihren Carbon Footprint gucken. Sondern, also sie können schon was machen, wenn sie zum Beispiel im Hotel Aufzug fahren. Dann schützt das die Umwelt viel mehr in der traditionellen Logik, wie wenn sie Treppe steigen. Weil wir haben so eine perverse Landwirtschaft, dass es 10 Kalorien Energie braucht, um eine Kalorie Ernährung zu erzeugen. Für die gleiche Leistung brauche ich bei dem Aufzug nur 2 Kalorien. Das heißt, ich kann meinen Carbon Footprint um das 5-fache senken durch Aufzugfahren. Außerdem sterbe ich dann früher und schütze die Umwelt noch mehr in der Logik. Also wie gesagt, Pipifax und weniger schädlich können wir natürlich vieles machen, aber das sind alles Alibis. Wir werden jetzt lernen, nützlich für den Planeten zu sein und für die anderen auch. Und dafür ist die Reisebranche der entscheidende Schlüssel, weil wir uns untereinander kennenlernen und schätzen lernen und partnerschaftlich miteinander umgehen können.
Das heißt, die Touristik ist eigentlich kein Opfer?
Die Touristik macht sich zum Opfer. Ich meine, es ist doch klar.
Na, Berliner Spruch, ich mein,
so,
Opfer.
Ja, ja, so nach dem Motto, schlag mich. Ja, was früher die Cola-Dose war, dann die Plastiktüte, das wird jetzt die Reisebranche. So blöd kann man natürlich auch sein, wenn man sich zum Opfer macht, dann wird man das auch. Und natürlich, ich meine, es gibt vielleicht auch Leute, die einfach gerne ausgepeitscht werden und sonst was. Das Buch 50 Shades of Grey hat im Bertelsmann Verlag 2,4 Milliarden insgesamt Umsatz geschaffen. Also es gibt einen Bedarf von Sadomaso davon, aber ich gehöre da nicht dazu.
Super Schlusswort. Ich glaube, das besser kann man das Ganze gar nicht machen. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Eigentlich hätte ich schon wieder Lust, die nächste Folge zu verabreden. Aber es war super cool. Ich glaube, auch für die Zuhörer super interessant, sich einfach mal diesem ganzen Thema anders zu nähern, auch diesen Cradle-to-Cradle-Gedanken einfach mal ein bisschen zu verfolgen. Die Adressen schreibe ich in die Shownotes. Videos werden wir auf XBTV veröffentlichen. Michael, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. War großartig.
Danke, Roman. Danke für die Fragen und danke auch für die Geduld. Natürlich braucht es ein bisschen Zeit, das zu erklären, aber wenn man es einmal verstanden hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, sondern nur schlecht weniger, dann möchte man nicht weniger schlecht sein, sondern möchte nützlich sein und gut sein. Und dafür gibt es Millionen Arten dafür und vielen Dank für die Geduld, fürs Zuhören.
Merken werde ich mir auf jeden Fall, dass es völlig egal ist, ob man 50 oder 90 Mal erschoss. Das ist ein wichtiges Thema. Alles klar, ich danke dir. Schönen Tag. Ciao.
Gerne.
Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.